ein gefüllter Tag schließt sich. Viele von Ihnen hatten wunderbare Unternehmung heute Mittag, auch mit dem Ausflug und schöne Eindrücke. Und wir haben hier ein Thema behandelt. Ich finde es auch immer so schön, dass jüngere Leute da sind, junge Leute da sind. Wir haben dann ganz vom Seniorenthema gepackt, über das Zerbrechen unseres Leibes geredet heute Morgen. Das ist gut so, dass man das einmal wach in den Blick bekommt. Aber wir haben heute das Thema Allzeitgetrost. Allzeitgetrost. Das ist aus diesem Abschnitt genommen, den wir heute Abend zugrunde legen. Wir treffen ja viele ältere Menschen, die sind sehr, sehr traurig. Denn es ist schwer, wenn man immer einsamer wird, weil so viele Leute wegsterben. Und man dann die Erinnerung hat, wenn dann Leute sagen, seitdem mein Mann tot ist, da hat mein Leben gar keinen Sinn mehr und die Erinnerungen da sind und man in der Einsamkeit so leidet, das ist schwer. Deshalb lesen wir diesen Abschnitt. Es geht um eine Tröstung und um eine Freude. Das ist ja so groß bei der Bibel, dass die Macht des Todes umfunktioniert wird. Das ist schon so ein modernes Wort, das kennen Sie, umfunktioniert. Genau ins Gegenteil verdreht wird. Und ich lese das, Sehnsucht nach der himmlischen Heimat, Kapitel 5, 2. Korinther 5, Vers 1 bis 10. Sehnsucht nach der himmlischen Heimat. Ich fürchte, wir haben oft gar keine Sehnsucht. Es fehlt uns dieser biblische Blick. Wir sind Spießbürger einer untergehenden Welt. Mit unseren Geldsorgen und mit unseren Streitigkeiten und mit den Plänkeleien in der Familie. Kennen Sie überhaupt ein Haus, wo es übers Erbe keinen Streit gab? Und so, verstehen Sie all das, wenn man so denkt, wir sind so Bürger dieser Welt, statt in der großen Sehnsucht nach dem Himmel. Wir wissen ja gar nicht, ob wir das Jahresende noch erleben. Wer abgerufen wird, und wir haben ja davon gesprochen, dass Beförderung ist, darum geht es um den Blick, den fröhlichen Blick vorwärts. Denn wir wissen, und das ist auch immer schön, wie das anknüpft, die Kapiteleinteilung müssen wir uns wegdenken, denn da geht es, wir sehen auf das, was unsichtbar ist, denn wir wissen, wenn unser irdisches Haus, diese Hütte abgebrochen wird, so haben wir einen Bau von Gott erbaut, ein Haus nicht mit Händen gemacht, das ewig ist im Himmel. Denn darum seufzen wir auch und sehnen uns danach, dass wir mit unserer Behausung, die vom Himmel ist, überkleidet werden, weil wir dann bekleidet und nicht nackt befunden werden. Denn solange wir in dieser Hütte sind, seufzen wir und sind beschwert, weil wir lieber nicht entkleidet, sondern überkleidet werden wollen, damit das Sterbliche verschlungen werde von dem Leben. Der uns aber dazu bereitet hat, das ist Gott, der uns als Unterpfand den Geist gegeben hat, den Heiligen Geist. So sind wir denn alle Zeit getrost, da habe ich das Thema rausgenommen, so sind wir denn alle Zeit getrost und wissen, solange wir im Leibe wohnen, weilen wir, früher hieß es, wallen wir fern von dem Herrn. Denn wir wandeln im Glauben und nicht im Schauen. Wir sind aber getrost und haben viel mehr Lust, den Leib zu verlassen und daheim zu sein bei dem Herrn. Darum setzen wir auch unsere Ehre darein, ob wir daheim sind oder in der Fremde, dass wir ihm wohlgefallen. Denn wir müssen alle offenbar werden vor dem Richterstuhl Christi, damit jeder seinen Lohn empfange für das, was er getan hat bei Lebzeiten, es sei gut oder böse. Das war jetzt bald vor 200 Jahren, dass die Philosophen und dann die ganze Gruppe der marxistischen Weltveränderer ihren Spott losgelassen haben gegen die Christen in jeder nur möglichen Form. Da hat ein großer deutscher Philosoph zu seinen Studenten gesagt, ich will sie aus Kandidaten des Jenseits zu Studenten des Diesseits machen. Ihr müsst ganz in dieser Welt leben. Oder bei einem Zukunftsroman vom Orwell, da wird alles verspottet. Er macht so die Farm der Tiere, wie die Weltrevolution darstellt. Und dann stellt er die Prediger des Evangeliums dar, in dem Bild eines Raben, natürlich, weil der schwarz ist. Und der sagt immer, wir brauchen keine Weltrevolution. Ich erzähle euch eine Story vom Candice Zuckerberg. Also, da wurde das immer lächerlich gemacht. Ihr vertröstet die Leute mit der Ewigkeit. Ihr tut den Leuten den Blick wegnehmen und erzählt ihnen irgendwas vom Himmel und damit sind die Leute gar nicht mehr fähig, heute ihr Schicksal entschlossen in die Hand zu nehmen. Und diese Kritik, die der Marxismus natürlich nochmal in all seinen Systemen nochmal zur Blüte gebracht hat und auch heute noch in Kambodscha gegen die Christen verwendet und in Kuba und so weiter, das hat bei den Christen gefruchtet. Das ist ganz furchtbar. Und heute gibt es kaum mehr Verkündiger, die uns Freude machen auf den Himmel. Sondern sagen Christen, wir wollen doch ganz wichtig uns jetzt in die politischen Belange unserer Welt einsetzen. Wir wollen uns für die Stadtsanierung bemühen. Wir wollen Gemeinderatswahlen und wir wollen all die Fragen dieser Welt behandeln. Und wir haben dann ganz viel Verkündigung, wo es auch bloß um die Weltprobleme geht. Aber deshalb ist gut, man schaut in die Bibel hinein. Schon das Wort vertrösten, ihr wollt vertrösten, ist ein ganz dummes Wort. Haben Sie einmal trauernde Menschen erlebt? Können Sie überhaupt vertrösten? Das schafft gar niemand. Wie wollen Sie das machen? Wenn eine Mutter um ihr Kind weint, wie wollen Sie vertrösten? Da können Sie reden, was Sie wollen, das hilft nichts. Der Schmerz ist so riesig groß. Wie mein Vater gestorben ist, hat er immer gesagt, wir sind doch noch da. Und die Mutter hat gesagt, ihr könnt doch den Vater nicht ersetzen. Wer seid ihr? Es hilft alles nicht, was man an Tröstung sagen will. Vertrösten klappt und funktioniert überhaupt nicht. Wenn man heute die vielen verzweifelten Menschen sieht, die keine Hoffnung haben angesichts des Todes, ist uns das wieder ganz wichtig, dass wir die biblische Ewigkeitshoffnung gewinnen. Noch in meinem Studium erinnere ich mich, ich habe in einer Predigt, die ich dort halten musste vor den Studenten, das ist ja wirklich kurios, wenn man da eine, so wie im Sandkasten, eine Predigt halten muss in der Kapelle des Tübinger Schlosses und da sitzen die Studenten da unten und gehen nachher drüber. Da habe ich zitiert einen Vers, den mein Vater in seinem Amtszimmer hängen hatte. Mein Vater war im Ministerium im Neuen Schloss in Stuttgart und da hat er einen Vers gehabt, mach mir stets süße deinen Himmel und bitter diese schnöde Welt. Gib, dass in dem Weltgetümmel, mir in dem Weltgetümmel die Ewigkeit sei vorgestellt. Und da sind die Studenten über mich hergefallen. Das kann man doch nicht mehr sagen, das ist eine Weltflucht. Mein Vater ist nachts selten vor 12 Uhr von seinem Schreibtisch aufgebrochen. So war der in dieser Welt verpflichtet. Er starb mit 57 Jahren. Hat das Schulwesen nach dem Zweiten Weltkrieg in Baden-Württemberg aufgebaut. Aber er hat gewusst, das kann ich nur tun, meine Aufgaben in dieser Welt, wenn ich den Ewigkeitsblick überhaupt habe. Dass ich weiß, wo mein Leben hingeht. Und als kurz vor einer großen Urlaubsreise war alles schon ausgearbeitet, er nochmal beim Arzt vorbeiging wegen seinen Blutwerten und der Arzt feststellt, sie haben Krebs, hat er in 4 Stunden seinen Schreibtisch geordnet und alles liegen lassen und hat gesagt, ich bin bereit, Herr, wenn du mich rufst. Ein Mann, der so in dieser Welt stand, mein Vater war Politiker und im Landtag und alles, aber so drin gewesen. Weil er den Ewigkeitsblick gehabt hat, hat er die Dinge dieser Welt machen können. Und ich bin überzeugt, man kann das überhaupt nur tun, dass man die richtige Stellung in dieser Welt hat, wenn man gleichzeitig den Blick auf die Ewigkeit hat. Und jetzt ist für uns ganz arg schwierig, weil heute in unserer Welt wir uns betrügen um ein wirkliches Wissen, was geschieht beim Tod. Ich habe ja mit den Angehörigen oft zu tun gehabt, ich weiß nicht wie viel, 1000 Menschen, ich beerdigt habe, ein Gespräch mit den Angehörigen. Das ist ja ganz verlogen, wie die Leute mit dem Tode heute umgehen. So viele Leute sich keine genaue Vorstellung machen, die der Frage immer ausweichen. Zunächst einmal, man lässt die Menschen irgendwo sterben, ohne dass man dabei ist. Wenn ich als bei meinen Konfirmanden gefragt habe, wer hat schon einen Toten überhaupt gesehen? Die haben überhaupt noch nie einen Toten gesehen. Es war höchstens mal einer von 30, der überhaupt einen Toten gesehen hat. Geschweige denn, dass man dabei ist, wenn der Opa stirbt und das miterlebt. Und dann kommt immer das beim Trauergespräch, ach, der Oma geht's jetzt gut. Ja, woher wissen Sie, das durfte ich natürlich nicht sagen, Sie wissen, man muss ja höflich sein. Woher kommt diese verrückte Behauptung, jetzt geht's der Oma gut, wenn sie tot ist? Das ist so eine makabre Ansicht. Wollten Sie eine halbe Stunde im Sarg drin liegen? Also ich nicht, weil man ganz brutal reden soll. Und wo alles aufhört, mein Ich verlöscht, jetzt geht's der Oma gut. Und dann kommen die Sprüche noch und die Nachrufe, Kalle, mach's gut und so am Grab, gell, vom Verein und so. Bleib gesund. Verstehen Sie, da macht man so, wie wenn das alles jetzt irgendwo noch, und dann, da laufen ja abergläubische Ansichten bei den Leuten so ganz selbstverständlich durch, dass das alles jetzt ganz, ganz wunderbar sein muss. Jetzt geht's, da ist irgendwo Friede und auch das Ruhe sanft, das stelle ich mir furchtbar vor, wenn ich da unten auf dem Kanapee liegen müsste, Ruhe sanft. Was ist denn das? Man kann die Leute überhaupt nicht fordern und sagen, mach dir doch mal Gedanken, was ist das? Das große Rätsel des Todes. Leute, unbekümmert, eigentlich nur, man geht vom Friedhof fröhlich weg und sagt, glücklich bin ich, weil es mich nicht getroffen hat. Ich bin ja jetzt nicht an der Reihe gewesen. Man verdrängt die Frage nach dem Tod. Und damit betrügt man sich überhaupt. Deshalb ein paar Dinge jetzt einfach an dem, was der Paulus uns schreibt, und Sie können noch viele andere Stellen aus der Bibel dazu nehmen. Ich bin in meinem Leben oft umgezogen. Und das Umziehen ist immer wehmütig. Man verliert ein bisschen den Boden unter die Füße. Da wird alles umgeräumt und dann geht alles durcheinander, wenn die Packer kommen und die Kisten aufbeugen. Aber es gibt beim Umzug einen Moment, der ist ganz arg schön, wenn man ein neues Heim hat und sagt, dort geht's hin. Ich habe ein neues Heim, sagt, das wird schön. Ich freue mich auf meine neue Heimat. Und das sagt der Paulus. Das ist für Jesus-Leute, für Leute, die Jesus Christus kennen. Den, der uns lösen kann aus dem Tod. Etwas ganz wunderbar, wir haben ein Haus, das nicht mit Händen gebaut ist. Wenn das morsche, die morsche Hütte hier abgebrochen wird, von der wir heute Morgen geredet haben, die morsche Hütte wird abgebrochen und dann haben wir ein Haus von Gott erbaut, nicht mit Händen gemacht, das ewig ist im Himmel. Jetzt muss ich noch mal dazu sagen, weil das mir ganz wichtig ist. Wissen Sie, vielleicht denken Sie so in der Bibel, da wird eben auch ein bisschen gesprochen. Nein. Das ist eine Offenbarung Gottes. Sie erinnern sich, wie Jesus schon sagt, seinen Jüngern die Ohren spitzen. Ich gehe hin, euch die Städte zu bereiten. Sie konnten es ja noch gar nicht fassen. Das ist so wunderbar, dass uns Jesus hier durch diese dunkle Wand des Todes hindurchhilft. Und sie sollen ganz arg aufpassen, nie in ihrem Leben andere Vorstellungen überhaupt zu haben, die sie irgendwo aus Esoterik oder wo nehmen und sagen, da gibt es in Religion, gibt es Vorstellungen. Ich bin mit meiner Frau als Reiseleiter mit der Transsibirischen Eisenbahn, vor 2 Jahren war es, ist sie mir Transsibirische Eisenbahn gefahren nach Peking und das ist eine wunderbare Reise, aber auch strapaziös natürlich. Und da sind wir nach Ulaanbaatar in der Mongolei gekommen und haben auch die Tempel angeschaut. Ich muss es einfach mal einflechten, dass Sie das wissen. Das ist der tibetanische Buddhismus, also vom Dalai Lama, der hier von allen bewundert wird. Und wir gucken die Tempel an und sagen, was ist das? Das sind lauter Bilder, lauter grausige Bilder. Gefolterte Leute, durchbohrt mit Speeren. Und er sagt, Die Reiseleiterin, eine Mongolin, sagt, ja, das ist doch tibetanischer Buddhismus, die Angst vor der kalten und heißen Hölle. Da kamen die Herren mit Krawatte und alles, stand vor die Bilder und sagten, was sagen die? Die haben Angst, sagen, haben die keine Hoffnung, die haben keine Hoffnung. Verschweigt uns der Dalai Lama bei seinen Reden. In der Wirklichkeit, in der Mongolei, eine erschütternde Sache. Und dann sage ich zu der Reiseleiterin, der Mongolin, ja, wissen die Leute nicht, dass Jesus Christus eine Antwort? Dann sagt sie, wir freuen uns über jeden Missionar, der heute in die Mongolei kommt. Wir freuen uns und die Türen sind offen. Es gibt heute 30.000 Christen, denn es gibt keine Antwort darauf, wie man den Schrecken nach dem Tod entrinnen kann. Also ich wollte bloß sagen, wenn Sie einmal das Fass aufmachen, was da an schrecklichen Vorstellungen und an Ängsten oft lebt, das wissen Sie ja schon, wenn schreckliche Seelenängste Sie plagen. Das Wunderbare, dass uns Jesus etwas Gewisses sagt, und hier steht das Wort, wir wissen. Der normale Deutsche sagt ja, Glauben heißt nicht wissen. Doch weil uns Jesus eine gewisse Antwort gibt und in der Auferstehung von Jesus ist uns Gewisses gesagt, bis hin zur Offenbarung, wo Jesus Christus sagt, ich habe die Schlüssel der Hölle und des Todes. Er ist der, der über mein Leben bestimmen kann. In allen Fragen Ihres Glaubens möchte ich Sie immer wieder bitten, gehen Sie immer zurück und sagen, ich möchte von Jesus Christus her die Antwort wissen. Das ist der einzige Schlüssel. Und Sie können es weiterspinnen und sagen, wenn das nicht stimmt, was Jesus gesagt hat, dann ist das die furchtbarste Betrügerei, die je in der ganzen Weltgeschichte passiert ist. Wenn Jesus uns sagt, ich lebe und ihr sollt auch leben, ich gehe hin, euch die Städte zu bereiten, und das ist nicht wahr. Das ist schlimmer als alles, was Hitler und Stalin getan haben. Muss man wissen, was das heißt. Das ist nicht von Menschen eingeredet. Und Jesus sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Wer kann denn sowas sagen? Das ist auch eine Frage an viele Verkündiger in den Kirchen, wenn sie wirklich nicht überzeugt sind, dass Jesus die Auferstehung ist. Das ist die Kernfrage, die Zentralfrage des Evangeliums. Es bleibt nichts mehr übrig. Bleibt nichts mehr übrig. Hat ja ein Journalist, ein bekannter Journalist in Hamburg immer die Meinung vertreten, die Christengemeinden hätten das Jesus vielleicht nur angedichtet. Die Christengemeinden, die zerreden den Glauben an den auferstandenen Christus. Das ist ja die Wirklichkeit. Die machen den Glauben kaputt, die reden über alle Themen. Sondern sie müssen immer wieder dort ins Neue Testament hineingucken und dann in ihrem Leben die Stimme von Jesus hören über sein Wort, der ihnen in diesen ganzen Schrecken Gewissheit gibt. Heute Abend ist was Kurioses passiert. Da kommt ein Mann rein, der sitzt unter uns und er stellt sich raus, das ist ein Vetter fünften Grades. Schön, habe ich nie in meinem Leben getroffen, aber er sagt mir ein ganz tolles Wort. Er sagt, vor 5 Jahren ist was passiert in meinem Leben. Ich bin bewusst Christ geworden. So ist das passiert. Ich war die letzten 7 Stunden beim Tod, beim Sterben meiner alten Mutter dabei. Und da bin ich zum Glauben gekommen. Über dem, was ich erlebt habe, was das Evangelium an Christenhoffnung gibt und wie ein Mensch in Christus stirbt. Und ich könnte jetzt aus meinem Leben auch noch erzählen, aber wir glauben ja nicht um der Erlebnisse willen, sondern wir glauben, wenn wir es erst sehen, das Wort ist wahr und trüget nicht und hält gewiss, was es verspricht, im Toten auch im Leben. Und nochmal, es geht um Christus, der in Ihrem Leben die Realität, die Wahrheit und das Leben sein will. Und so wie es durch unzählige Generationen uns bezeugt wird, an Christus scheidet sich alles. Wenn Sie den kennen, dann wissen Sie, Hoffnung, Zuversicht, ewiges Leben, Sie wissen alles. Sie wissen Bescheid. Ich tue es immer gern praktisch machen, damit Sie es verstehen. Ich war junger Vikar, damals im Alter von 22 Jahren. Und glücklicherweise mein Studium hat man damals rasch durchziehen können. Wir hatten noch die Verkürzung bekommen durch die Schuljahrsumstellung. Und da war ich da in Tuttlingen drüben. Und die erste Aufgabe, die mir zugewiesen wurde, war in einem Krankenhaus Besuche zu machen. Da mache ich Besuche und man hat ja keine praktische Ausbildung gehabt. Und beim ersten Tag, wo ich besucht habe, gerade wie ich reingehen will, sagt noch, da waren lieben Seller Schwestern, sagt, ach, da drin ist der Ernst Haller, der hat einen Verkehrsunfall gehabt, Streit mit seinem Vater, mit dem Moped. Da waren ja früher die Markierungen an der Straße, waren so große Granitsteine, Granitsäulen. Heute hatten wir ja diese Baken bloß noch. Und der ist dort dagegen gefallen und beide Nieren waren abgequetscht. Da konnte man nichts mehr machen. Der war ein junger 18-jähriger Mann aus Thalheim bei Tuttlingen. Ernst Haller hieß er, vergesse ich nicht. Und ich komme rein. Ich habe gesagt, ja, aber du dürfen nicht lügen am Krankenbett. Und er liegt da mit 41 Fieber, Schläuche da im Körper drin und so die ganze Atmosphäre. Und guckt mich an und sagt, dann muss ich sterben. Und ich sage, ja, wahrscheinlich. Ich war mir gar nicht bewusst, was ich da tue. Und er guckt mich an. Ein junger Mensch, der auch keine Klarheit drüber hatte. Ich dachte, was mache ich jetzt? Ich dachte, der Oberarzt wird kommen und sagen, sind Sie verrückt? Das haben Sie ja völlig unverständlich da was dem gesagt und der dreht durch in allem. Und da sagt er bloß nach einer kurzen Pause, und was kommt dann? Da sage ich, und dann wartet Jesus auf dich. Und dann habe ich ihm, ich wusste doch nicht mehr, meine ganze Theologie war weg. Hat auch in dieser Stunde nichts geholfen. Dachte ich nur noch, was hätte meine Mutter jetzt gesagt, der 23. Psalm. Und ob ich schon wanderte durchs finstere Tal. Ich bin heim und dachte, gib deinen Beruf auf, du tauchst so nicht. Ich habe immer gedacht, ich muss mit meinen Worten irgendwas erklären. Und bin am Nachmittag nochmal hin und dachte, ja, die lassen mich gar nicht mehr ins Krankenzimmer rein, der Kranke wird ja durchgedreht haben. Da war niemand, ich dachte schon, der Pförtner noch, und der Eingang lässt mich nicht mehr rein. Die Schwester, gehen Sie nur ruhig nochmal rein. Und dann wollte Ernst Haller auf einmal mehr wissen von Jesus. Ich traf neulich in Liebenzell nochmal die alte Schwester, die sagt, ich war Nachtschwester. Der hat die Lieder für seine Beerdigung rausgesucht. Noch 2 Tage gelebt. Hat sich nachts ein Gesangbuch bringen lassen. Jesus Christus herrscht als König und sollte ich meinem Gott nicht singen, sollte ich ihm nicht dankbar. Da stehe ich davor und sage, ist Jesus so mächtig? Ich war an dem Punkt null. Und Jesus hat sich offenbart. Aber es geht jetzt nicht um unsere Erfahrungen, sondern erleben Sie, wie das Wort Gottes wahr ist. Einer meiner Schwiegersöhne ist ein Mann der Industrie und im Geschäftsleben, groß bei Judith und Packard. Der sagt, was mich in meinem Leben geprägt hat, war in unserer Jugendarbeit aufgewachsen, wir hatten so einen kleinen Bibelkreis und da war ein junger Student, Peter Feil, war ein Katholik, war so umweltbewusst, hat damals so ein Grünzeichen getragen und hat den Scheffelpreis bekommen im Karlsgymnasium Stuttgart, war ein großer Intellektueller, hat Physik studiert. Und da kommt ein Anruf aus dem Robert-Bosch-Krankenhaus, kommen Sie schnell, der Peter Feil liegt hier. Ich gehe hin, meine Frau hat den Jugendchor geleitet, hat er auch mitgesungen, und holt dann meine Frau und sagt, komm schnell, der hat eine galoppierende Leukämie gehabt. Ist in wenigen Tagen gestorben. Und die ganzen Freunde sagten, was sie nicht begreifen konnten, dass ein junger Mensch mit 22 Jahren, 23 Jahren sagt, der lehnt sich gar nicht auf und sagt, ich weiß, Jesus ist da. Der Vater sitzt noch nachts in seinem Bett und er sagt, hast du das wirklich ergriffen, lieber Vater, dass Jesus lebt? Gib mir mein Neues Testament und lies mir nochmal den 23. Psalm. Sagt mein Vater, das musst du ergreifen, dass Jesus dein Herr ist. Wir können jetzt weiterfahren und Sie können erzählen und sagen, das ist die Wirklichkeit, dass sich Jesus offenbart. Wir haben einen wunderbaren Heiland, der Ihnen sich offenbart. Sie können bis zum Schluss sagen, ich will nicht und ich glaube nicht, sondern dass er uns Gewissheit gibt im Sterben und uns die Augen öffnet für seinen großen Sieg. Und dass dieses Wort Gottes, da steht was Interessantes. Ja, hat ja Jesus gesagt, meine Worte sind Geist und Leben. Im Wort Gottes steckt der Heilige Geist drin. Und ich sagte heute Morgen, Sie können ohne Heiligen Geist gar nicht glauben. Herr Jesus, lass dein Wort so mächtig sein, dass es mir den Glaubensblick öffnet. Und das haben alle immer gesagt und gesagt, ich habe das gehört und plötzlich war mir so klar. Und all die Fragen waren beantwortet, weil ich die Mitte Christus begriffen habe. Und das gilt besonders da, wo er... Paulus sagt, wenn unser morscher Leib zerfällt, wir haben ein Haus mit, nicht mit Händen gemacht. Das ist viel, viel größer als alles, was wir hier hatten.
Und damit wehrt Paulus alle Vorstellungen ab, als ob wir irgendwo mit einer Seele allein durch irgendwo ruhen oder schlummern oder was, sondern es geht ihm darum, im Augenblick des Sterbens darf ich eintreten in die neue Wirklichkeit. Verstehen kann ich es auch nicht. Wenn Sie mich fragen, ich kriege es von meinem Zeitbegriff her auch nicht hin. Wie Jesus zu dem Schächer am Kreuz sagte, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Oder in dem anderen Wort, der wird den Tod nicht schmecken. Ich bin die Auferstehung des Lebens. Ich bin in Christus und im Augenblick des Sterbens darf ich hier von dieser Welt in die neue Wirklichkeit hinübergehen. Paulus sagt dann im zweiten Vers, was der Tod nicht zerstören kann. Wissen Sie, wir sehnen uns nach, der Tod ist ja was ganz Schlimmes, der zieht uns aus. Wenn man da sieht, berühmte Leute, würdige Leute, und dann liegen sie da. Ich möchte immer auch sagen, man muss ja über unsere Patienten noch die Würde lassen. Im Sterben fast würdelos. Da kann man sein Wasser nicht mehr halten. Und verstehen Sie, ist alles würdelos. Und der Tod kann uns so zerbrechen und so kaputt machen, und dann müssen wir umso wieder sagen, nein, da ist das Neue schon bereit im Himmel. Und wir sehnen uns danach. Und der Paulus sagt, ich will gar nicht den Prozess des Sterbens durchleiten. Ich wollte heute schon einfach mit der neuen himmlischen Herrlichkeit überkleidet werden. Das können wir nicht. Wir müssen hindurch bis zu dieser tiefen Stunde, bis zu diesem Nullpunkt. Und dann erst kann der Herr uns diesen neuen Leib geben. Und deshalb ist ganz wichtig, dass wir da dabei bleiben, auch bei unseren Sterbenden. Ich wünsche mir, dass jemand mir in den schweren Tagen des Sterbens dabei bleibt. Ich bin ungeheuer dankbar für das, was heute die Hospize leisten. Habe ich neulich einen Freund noch begleitet, einen gläubigen Christen, und dann sagen sie, sie können nicht rein, der hat gerade Therapie. Da war da eine liebe Frau drin, die hat ihn nochmal mit einem Pinsel und mit schwarzer Farbe Bilder malen lassen. Da hat er gesagt, mein Hans-Werner Schumann hat gesagt, komm doch rein, du hast was Besseres als diese Therapie. Wissen Sie, da will man immer die Seelenentwicklung von den Psychologen machen. Und dann habe ich ihm ein Gotteswort wieder gesagt. Und er hat gesagt, das weiß ich. Und er hat den Frieden gehabt. Das ist so wunderbar, was er erlebt, wie dieses Wort Gottes uns fest und ruhig macht, auch in diesen schweren Dingen, gerade auch des Sterbens, des Zerbrechens unseres Leibes. Wir müssen durch diese Not hindurch. Vers 4, wir seufzen und sind beschwert, weil wir lieber nicht entkleidet, sondern überkleidet werden wollen. Alles Schwärmerische hört da auf am Tod. Und die Bibel sagt, der Tod, schon das wäre ein Punkt, wo man sagt, die Wahrheit des Wortes Gottes ist so trefflich. Der Tod ist der letzte Feind, der überwunden wird. Ein Feind. Ist nie ein Erlöser. Nie. Wie er die Liebesbande durchschneidet, wie er Lücken hinterlässt, wie einem im Sterben Schuld plötzlich bewusst wird. Das ist ein Trick vom Teufel, dass uns einmal alle Angst einjagt. Und ich kann wirklich nur Frieden finden in Christus. Und ich wollte sogar, dass das Sterbliche verschlungen werde von dem Leben. Jetzt ist gut, dass der Paulus sagt, Hütte. Da denke ich an so windschiefe Hütte, jetzt in der Schweiz an den Hängen, stehen da oben noch so Berghütten, wo man als Heu rein tut, und da stürzt eine Lawine ins Tal und reißt die Hütte mit. Da sagt so ein Schweizer Bergbauer, um die Hütte ist mir's nicht leid, die war eh schon windschief, ich habe ja mein Heim unten fest. Und so müssen wir auch sagen, was mit unserem Körper noch geschieht, das ist nicht wichtig. Wenn die windschiefe Hütte abgebrochen wird, wir freuen uns, dass uns Christus einen neuen Leib gibt. Und das ist in der Bibel ganz wichtig. Nicht Seele, Geist und Leib trennen, sondern der neue Leib, das ist die neue Schöpfung. Kannst Ihnen nicht besser erklären. Wir sind Menschen der dreidimensionalen Welt. Wir haben unsere Erkenntnis, die ist beschränkt, und wir haben nicht den Blick Gottes. Aber das sagt die Bibel immer wieder. Es wird Geist, Seele und Leib in der Ewigkeit sein. Wir glauben in die Auferstehung unseres Leibes. So oft in der Bibel gesagt, und ich kann nur über dieses Wunder staunen, dass wir einen neuen Leib haben, der nicht mehr der Schwäche unterworfen ist, in der Vergänglichkeit und Schmerzen hat und auch nicht mehr Schuld hat. Und deshalb, die zwei Sachen habe ich mir eigentlich heute hingeschrieben, was der Tod zerbrechen muss, da muss das zerbrechen, was irdisch ist, was zu unserer gefallenen Existenz geht, zu unserer gottlosen Existenz, muss es zerbrechen. Aber es gibt auch etwas, was der Tod nicht zerbrechen kann. Das ist meine Christusgemeinschaft. Und da dürfen Sie das wissen, wenn Sie Christus angenommen und ergriffen haben, müssen Sie wissen, niemand kann Sie aus der Hand von Jesus reißen. Das ist wieder das Jesuswort. Niemand wird Sie mir aus meiner Hand reißen. Sonst würde man sagen, wie halte ich da durch in solchen Augenblicken? Ich habe Ihnen ja den Vers von Philipp Friedrich Hiller schon mal genannt und ich will ihn jetzt doch noch mal ganz lesen in unserem schwäbischen Gemeinschaftsleben, aus dem ich komme, auf der Schwäbischen Alb. Bei jeder Beerdigung hat man das Lied gesungen, Tod, mein Hüttlein, kannst du brechen. Es ist so schön, wenn Sie das Liederkästlein von Hiller einmal wieder zur Hand nehmen. Er hat ja immer ganz arg nach dem Bibelwort gepredigt. Das ist ein Hüttlein, das kannst du brechen. Und es geht dann weiter, dass ein Werk von Leimen, von Erde ist. Altes schwäbisches Wort für Erde ist Leimen. Du kannst mich zerbrechen, weil diese irdischen... Aber du hast nichts zu rächen, meine Sünden sind gebüßt. Heißt in dem einen Vers dann, dies ist meiner Seelen Anker, der hält meinen Glauben fest, wenn mein Leib schon als ein Kranker sich der Fäulnis überlässt. Jesus lebt, so leb auch ich, und mein Herr verkläret mich. Er bringt mich in diesen neuen Leib. Schwäbische Nüchternheit, dass man sogar so davon vom Zerbrechen des Leibes redet. Aber ich halte diesen Anker fest, dass Christus mir diesen neuen Leib gibt. Und das ist wunderbar, dass das ein Herrlichkeitsleib sein wird. Das wird so groß sein, dass man es gar nicht fassen kann. Ich habe in diesem Buch mit Freuden ernten, ein paar Sätze geschrieben über den großen Basler Theologen Johann Tobias Beck. Ein mutiger Mann, ein ganzer Bibeltheologe. Es gab ja viele philosophische Theologen, aber das waren Bibeltheologe, heute noch eigentlich ein Vorbild. Und dieser Johann Tobias Beck hat zwei Kinder verloren. Das ist ja ganz arg schwer für Eltern. Und er hat das, so ein paar Sätze draus, wie furchtbar das ist, Kinder herzugeben. Und dann starb seine Frau. Und dann hat er selber die Beerdigung gehalten. Er hat gesagt, da wird alles, was sonst noch Leben war, unwichtig. Die Macht des Todes ist so furchtbar. Und die Wochen danach, wo noch einmal alles einem bewusst wird, was man versäumt hat am Verstorbenen. Und dann hat er gesagt, nehmt aus der Bibel nicht bloß Sätze raus und Trostwort, das ist viel zu wenig, sondern nehmt die ganze Realität des Gotteswortes und stellt es dieser Todeswelt entgegen. Und dann kommt noch das Tollste. Einige Jahre später hat ein Freund auch das erlebt, dass seine Frau und ein Kind starb. Und Johann Tobias Beck schreibt ihm einen Trostbrief und sagt, es ist ganz furchtbar, das zu durchleiden. Aber ich muss dir aus meinem Leben bekennen, wenn ich heute wählen könnte, ich könnte meine Lieben wieder lebendig in dieser Welt haben und müsste dafür alle Erfahrungen hergeben, die ich mit dem Wort Gottes in den Jahren gemacht habe. Ich wüsste nicht, was ich wählen sollte. So wunderbar hat der Herr in der Trauer zu mir geredet. Das gewaltigste Wort, wenn einer sagt, ich wüsste nicht, was ich wählen soll. So groß war das Getröstetsein durch diese herrliche Zusage, die der Herr einem gibt, durch dieses Wunder, das man hier hat, durch den auferstandenen Christus, der uns diese gewisse Hoffnung gibt. Und jetzt ist unser Umgang mit dem Tod etwas ganz anderes für Menschen, die Christus gehören. Da sagt ja Jesus immer, meine Schafe, gehören Sie dazu? Sind Sie ein Mensch, der Christus gehört? Matthias Claudius sagt einmal, ich mag wohl begraben mit ansehen. Eigentlich bin ich doch fröhlich. Die stille, blasse Todesgestalt ist der erste Hahnenschrei zur Auferstehung. Mir hat das auch immer Freude gemacht, schon als Kind, wenn man den Tod gar nicht mehr so schlimm gemacht hat. Also wie mein Großvater geheiratet hat, der alte Dr. Wilhelm Busch, und seine Braut aus Hülben, die war ja noch jung. Und da hat man im Schulhaus gefeiert, im alten Schulhaus von Hülben. Und da ist in der Nacht vorher ein Vetter gestorben in diesem Schulhaus. Da hat man Tür zugemacht zum Sterbezimmer und hat fröhlich Hochzeit gefeiert. Verstehen Sie? Das ist etwas, was mir imponiert. Wir geben im Tod auch nicht alles her, sondern da wissen wir, weint mit den Weinenden, trauert mit den Trauernden und freut euch mit den Fröhlichen. Und wie unsere Oma beerdigt wurden und da kamen die vielen Enkel in Frankfurt zusammen, da durfte man anschließend Bootle fahren auf dem Main. Und ich danke heute den Onkels, dass sie gesagt haben, für die Enkelkinder ist halt Bootle fahren zu wichtig. Die verstehen ja das noch gar nicht. Das war ich damals vielleicht 14. Dass wir auch immer wieder wissen, wir wollen die Welt und die Freuden dieser Welt ganz arg schön nehmen. Aber wir wollen nicht dem Tod die letzte Ehre geben. Da wollen wir auch nicht, sondern wissen, jetzt können wir sagen, wir wissen, die Verstorbenen heimgegangen in den Händen unseres Herrn. Und wie wir heute Morgen von den Afrikanern sprachen, die das so tun. So meint Matthias Claudius. Ich kann sogar das sehr ansehen. Wir waren jetzt auf einer Reise in Petersburg und da sind wir in eine Kirche hineingekommen und da war, wie es die Russen machen, der Sarg aufgebahrt. Und da lag die Tote da. Unsere Kreisegruppe war schon ganz verschüttet. Geh doch mal hin. Weil auch viele wahrscheinlich noch nie Tote gesehen haben. Die haben einen viel unbefangeneren Umgang mit den Toten. Dass wir sagen, so, aber jetzt wollen wir das Wort Gottes hören. Und es hat mich immer wieder beeindruckt, was das auch für ein wunderbarer Dienst ist, den wir an den Gräbern tun dürfen. Sie merken ja, dass meine Seelenkraft sehr klein ist. Ich bin selber immer wieder auch gepackt von Dingen, die mich emotional bewegen. Und da hat mich immer am meisten erschüttert, wenn man gerade ein Kind beerdigen muss. Und da war eine Familie, die uns sehr nahe stand, das Kind mit Leukämie gestorben. Und das lag da wie ein Püpplein. Kann man gar nicht sagen. Und wir waren dort in einem Vorort von Stuttgart, nur ein kleiner Kreis und dann dieses weiße Särglein. Ich dachte, ich kann nicht reden, ich kann doch nicht, was soll ich denn machen? Und dann hat die Mutter den Sarg gepackt und sagt, ich gebe nicht her. Was soll man da machen mit der Mutter jetzt? Streiten oder was? Und dann habe ich das erste Gotteswort gelesen. Die Mutter wird ruhig, stellt den Sarg hin, wir können amtieren und plötzlich ist alles ganz ruhig. Weil der Herr Jesus da ist, der Auferstehende, der Lebendige. Und wir erkennen plötzlich, wir sind die, die auf das Unsichtbare sehen. Und das ist nicht ein Traum, das ist nicht Spekulation, das ist nicht erfunden, das ist nicht irgendeine Vision, die ich habe, sondern das Wissen, ich darf hier schon mit diesem lebendigen Christus rechnen und der Tod kann mich nicht mehr von Jesus trennen. Und darauf freue ich mich und das ist mein großer Trost. Und dann steht hier noch da, in der Zeit, die wir jetzt noch haben, setze ich meine ganze Ehre darein, dem Herrn zu gefallen. Das ist ganz wichtig. Ich möchte doch dem Herrn keine Schande bereiten. Ich möchte ihm zu Ehren leben. Deshalb ist wichtig, dass sie ihre Sachen geordnet haben für ihr Sterben. Das ist schon eine Christenpflicht, dass man alles fertig hat oder mit jemandem bespricht. Es hilft ein bisschen, was man will. Die äußeren Dinge sind ja gar nicht wichtig. Auch der ganze Kult von unseren Gräbern, ich finde sogar immer schade, dass man heute Särge hat, die praktisch teure Möbel sind. Uns wird es ein Recycling-Papiersarg, wird es uns genügen, die Juden beerdigen nur im Gebetstuch. Warum denn nicht? Aber das darf man in Deutschland gar nicht. Da sind ganz viele Bräuche da, die wir alle gar nicht bräuchten und auch keinen Kult, den wir brauchen. Ist auch nicht wichtig, was die Leute dazu sagen. Wir wollen Abschied nehmen und auch nochmal hören, was einem Menschen wichtig war, was ihn erfüllt hat, was ihn geprägt hat, dass ein Zeugnis laut wird. Aber das ist so herrlich, wie man das so erleben darf. Und da steht auch noch da, wir müssen vor dem Richterstuhl Christi offenbar werden. Das ist immer wieder gut, dass wir wissen, mein Leben muss offenbar werden vor dem Herrn. Da geht es nicht um Prämierungen und Preise, sondern dass ich mir immer wieder bewusst bin, ach Herr, ich bin deine Gnade gar nie wert. Darum bin ich auch immer wieder dankbar, wenn ich zu Sterbenden gerufen wurde und wir auch mit ihnen ein Beichtgebet sprechen konnte. Auch wenn Leute noch nach dem Abendmahl verlangt haben. Ist was Schönes, weil das dann so drin ist. Das haben wir auch mit diesem Ernst Haller, wo ich Ihnen erzählt habe, in Tuttlingen noch feiern können, obwohl er nicht schlucken konnte mit seiner ganzen Todesnot. Wie ich gefragt habe, ist dies dein Bekenntnis und dein Wille, die Vergebung der Schulden? Ich will, das sagt man nur bei der Trauung, aber so war er. Ich will die Last meines Lebens auch ablegen in der Vergebung von Jesus. Und so kann man nur sterben. Wer so stirbt, der stirbt wohl. Im Lied, O Haupt voll Blut und Wunden. Dass ich weiß, mit Blick auf den gekreuzigten Jesus, von Paul Gerhard wunderbar dort in dem Lied, O Haupt voll Blut und Wunden, noch einmal gesagt, erscheine mir zum Schilde, zum Trost in meinem Tod. Lass mich sehen, dein Bild in deiner Kreuzesnot. Aber Kirchengemeinderätin gab Frau vom Präsidenten vom Oberschulamt und die hat gesagt, bringen Sie mir ins Krankenzimmer ein Kruzifix. Ich habe da nie sowas übrig für solche christlichen Symbole, ich bin mehr für Nüchternheit. Das heißt, ich will dauernd nur den Blick im Sterben frei haben, den Blick auf den gekreuzigten Jesus. War tiefgläubige Frau. Herrlich, wie Sie es nun tun, und helfen Sie den Sterbenden auch, diese Gewissheit zu haben in der großen Vorfreude. Und wenn Sie dann die Liedverse benutzen, merken Sie, dass da immer von der Freude da ist. Lied Jerusalem, du hochgebaute Stadt, freu dich sehr um meine Seele. Wunderbar, es klingt schauerlich, wenn der Leichenchor oft singt und nur dann ein paar schräge Stimmen dabei hat. Aber der Text ist so herrlich, wissen Sie, der Text ist herrlich, wenn man das fröhlich singen kann, die großen Hoffnungslieder. Ich sage ja schon, ich habe gerne dann genommen, etwa Morgenglanz der Ewigkeit bei den Friedhöfen. Das war so zuversichtlich. Leuchte uns selbst in jene Welt. Oder ausgeh aus mein Herz. Ja, willst du im Grab sein? Ja, gerade im Grab. O wäre ich da, o stünd ich schon, o großer Gott vor deinem Thron. Die ganzen Ewigkeitsverse, die da drin sind. Und nachher singen wir noch ein Lied von Philipp Spitta. Eines der schönsten Lieder, das sind die hinteren Verse so, dass ich fröhlich ziehe hinüber, wie man nach der Heimat reist. Wir wollen das immer wieder tun und auch den Menschen um uns her sagen, wir haben eine Hoffnung, die die Welt nicht kennt. Nicht diese verlogene Hoffnung, wo man sich durchmogelt. Das möchte ich nochmal zum Richterstuhl sagen. Wenn ich an der Parkuhr in Stuttgart parke und kein Geld da habe oder im Halteverbot parke, dann hoffe ich immer, hoffentlich kommt jetzt nicht gerade ein Polizist vorbei und schreibt mich auf. Kann ich mich durchmogeln? Und so machen es viele Leute mit ihrem Leben, denken, ha, hoffentlich lässt Gott 5 gerade sein. Das ist der größte Blödsinn. Weil da entwischt keiner, ob er Stalin oder Sokrates heißt, oder wie auch immer. Bring dein Leben mit Gott in Ordnung, bestell dein Haus, und das ist das Wichtigste. Und darum möchte man dann wieder sagen, bist du bereit, hast du dein Leben geordnet? Das ist ganz arg schlimm, wenn man nicht mal mehr mit Sterbenden drüber reden kann, wie ernst die Lage ist. Und dann tun Sie es doch, denn ich sage immer, die Kranken wissen es doch. Glauben Sie, dass ein Kranker nicht weiß, wie krank er ist? Ein Kranker meint eher, er ist noch kränker. Das gibt es ja auch bei uns, dass man meint, wir sterben und dabei sind wir noch ganz fit. Aber deshalb ist immer gut, wenn Sie ihm sagen, und wenn es jetzt ganz schlimm kommt, bist du bereit, hast du alles geordnet? Es ist ganz arg schlimm, wenn Sie nicht mal Ihre äußeren Dinge geordnet haben, Ihre Erbschaftssachen und was alles nötig ist. Und wenn Sie auch, aber auch nicht bereit sind, darum beten Sie mit den Schwerkranken auch immer herrliche Worte und Liedverse. Wir haben eine Fülle hier gehabt, aber ich möchte hier einfach abbrechen, weil es noch ungeheuer viel drin wäre. Aber es ging ja jetzt einfach darum, und das ist vielleicht fast zu kurz gekommen, die große Vorfreude auf die neue Welt. Wir haben vor 2 Jahren hatten wir so beide runde Geburtstage. Meine Frau ist ja viel jünger als ich, aber da hat es gerade, beide hatten runde Geburtstage. Und da waren dann all die Enkel da, wir haben ja so viele. Und da haben wir ein großes Fest in so einem Waldheim in Stuttgart gemacht. Und am Ende haben wir noch eine Abendandacht gemacht. Und dann habe ich gesagt, wenn die Nachricht kommt, der Opa ist tot, dann sagt er, stimmt nicht, er lebt. Und in einer Vitalität viel mehr als vorher. Habe es den Enkeln erklärt. Er hat gesagt, wie ist das mit der neuen Welt? Und das ist uns das Allerwichtigste, dass ihr dies ergreift. Ich kann doch im Himmel nicht fröhlich sein, wenn der Walli fehlt. Oder die Katrin oder was. Und darum den Engel mal wichtig zu machen, du, ich habe bloß nur einen Wunsch im Alter, brauchst mir nichts schenken zum Geburtstag. Das treibt mich um, ob du das begriffen hast und ob du dabei bist, in der Schar vor seinem Thron, in der großen Schar. Und der Blick auf die Ewigkeit macht es uns leicht, auch manches Unrecht, manche Not unseres Lebens zu ertragen, weil wir uns freuen können auf die große, ewige Hoffnung. Ich möchte noch beten. Herr, wir wollen dir danken, dass du uns diese lebendige Hoffnung schenkst. Wir können sie nicht begreifen mit unserem irdischen Verstand. Aber danken dir, dass du die Tür aufgestoßen hast und dass du das bei so vielen Zeugen des Glaubens gemacht hast, bei den Märtyrern, die den Löwen vorgeworfen wurden, bei Menschen, die im Krieg umgekommen sind. Ganz wunderbar, wie du das immer wieder gibst, Gewissheit, und das musst du uns auch geben. Das ist nur das Wunder deines Geistes. Danke, dass du uns das Pfand, den Heiligen Geist gibst, in dieser vergehenden Welt, dass wir gewiss werden dürfen im Glauben. Amen.